Die Woche des Jahrestags des antisemitischen und auch rassistischen Anschlags von Halle, die ist durch zwei Ereignisse so ein bisschen überschattet, in meinen Augen, durch Ereignisse in Sachsen-Anhalt auch. Einmal bei der Yom Kippur in der Synagoge in Halle, bei der sich der Ministerpräsident zu problematischen Äußerungen hinreißen lassen hat und von Versöhnung spricht, die die Tat verhindern hätte können. Und dann eine Woche später der Innenminister von Sachsen-Anhalt, der in öffentlichen Äußerungen den Eindruck vermittelt, als ob Juden und Jüdinnen vom Staat bevorzugt behandelt werden. Wie blicken Sie ein Jahr nach dem Anschlag auf den gesellschaftlichen Umgang mit Juden und Jüdinnen und mit Antisemitismus in Sachsen-Anhalt?
Ja, danke schön für die gute Frage. Also ich möchte mich tatsächlich an dieser Stelle vor allem auf die Aussagen von Herrn Starknecht beziehen, weil der natürlich als amtierender Innenminister Sachsen-Anhalt für die Sicherheit von Juden und Jüdinnen, für deren Einrichtungen und auch aus meiner Sicht ganz wichtig, für die Vermittlung der Notwendigkeit dieser Schutzmaßnahmen in die Öffentlichkeit maßgeblich verantwortlich ist. Dass überhaupt es ein Jahr dauert, bis nach einem so heftigen Anschlag wie an Yom Kippur 2019 eine neue Sicherheitsvereinbarung über die Aufbesserung von Sicherheitsmaßnahmen unterzeichnet werden kann, was, glaube ich, die letzten Tage passiert ist, ist ja schon bezeichnend genug, dass da also der Staat sehr langsam agiert. Dass aber in einer solchen Aussage, wie jetzt von Herrn Starknecht am vergangenen Freitag getätigt worden sein soll, auch im Prinzip genau dieses antijüdische Ressentiment einer vermeintlichen Sonderbehandlung von Juden und Jüdinnen, unter denen dann Bürger XY leiden würde, weil die Polizei nicht mehr pünktlich zu ihnen kommen könne, weil die polizeilichen Schutzmaßnahmen so viel Zeit in Anspruch nehmen, das befördert natürlich Neid, das befördert Missgunst, das befördert alles das, was quasi über Studien immer wieder belegbar in unserer Gesellschaft verankert ist, nämlich die Vorstellung, die antisemitische Vorstellung, dass Juden anders behandelt werden, besser behandelt werden als nicht-jüdische Mitbürger. Und ja, das ist natürlich wirklich besonders fatal. Ich möchte noch auf einen anderen Aspekt eingehen. Wir haben im Laufe des letzten Jahres auch eine Reihe von Informationen über den polizeilichen Umgang am Anschlag selbst am Tag letztes Jahr in Halle erfahren, zum Beispiel den Untersuchungsausschuss im Innenministerium, wo dann doch deutlich wurde, dass also bestimmte Leitfäden, mit denen zum Beispiel verschiedene Innenministerien zusammenarbeiten oder nutzen zur Bekämpfung von antisemitischen Hassverbrechen, einfach auch nicht weitergegeben wurden. Also die waren zwar in Sachsen-Anhalt bekannt, aber die wurden eben nicht genutzt. Und wie notwendig ein solcher Leitfaden von der OSZE zur Bekämpfung von Hassverbrechen denn in Sachsen-Anhalt wirklich sei, hat dann die Aussage von der Polizeipräsidentin aus Halle deutlich gemacht, die in dem Untersuchungsausschuss dann doch darauf hinwies, dass sie ja gar nicht gewusst habe, dass an dem Tag Yom Kippur sei, was das auch sei, und dass natürlich dann auch keine entsprechenden Informationen über mehr Publikum, mehr Betende in der Synagoge bekannt waren. Also all diese Verkettung von wirklich ganz oben bis runter auf den Polizeibeamten, der vor der Synagoge vor einigen Monaten ein aus Taschentüchern hinterlegtes Hakenkreuz einfach zerstört, also Beweismittel zerstört und nur durch die Kameraaufnahme das festgestellt werden konnte, dass diese Hakenkreuzablage dort gab. Also von ganz oben bis ganz unten gibt es aus meiner Sicht im Umgang mit diesen Vorfällen, mit dem Anschlag auch, mit ganz alltäglichen Vorfällen, ein eklatantes Wissensdefizit über Antisemitismus, über jüdisches Leben, über den Umgang mit Juden und Jüdinnen und aus meiner Sicht auch nicht die Bereitschaft, sozusagen sich dem Ernst der Lage, nämlich der todbringenden Gefahr des Antisemitismus in all ihrer Konsequenz zu stellen.
Die Dinge, die Sie jetzt beschrieben haben, die Vorkommnisse, die fallen zeitlich teilweise ja vor den Anschlag, aber auch jetzt in der Zeit nach dem Anschlag. Sie fallen auch in eine Zeit, in denen eine gesellschaftliche Aufarbeitung stattfinden sollte. Einmal findet in Magdeburg der Prozess statt gegen den Attentäter und einmal der von Ihnen erwähnte Untersuchungsausschuss. Wie blicken Sie auf diese beiden Prozesse und den Untersuchungsausschuss? Was erhoffen Sie sich davon?
Naja, also ich würde, der Untersuchungsausschuss, der bringt viel zutage, ne? Weil es gibt quasi gibt Anhörungen und es gibt natürlich eine Aufarbeitung. Wir wissen einfach mehr, dass es einfach wirklich, dass Sachsen-Anhalt gerade was die Innenbehörden und die Organisierung der Strukturen angeht, ganz, ganz viel zu tun hat. Das sind schon wichtige Erkenntnisse. Das war vorher, vielleicht konnte man sich da ja auch irgendwie rausreden. Herr Stahlknecht hat direkt nach dem Anschlag gesagt, die Polizei hätte tadellos oder gut agiert vor Ort. Ja. Das ändert sich natürlich durch solche Untersuchungsausschüsse. Bei dem Prozess würde ich nochmal einen ganz anderen Blick nehmen. Der Prozess schafft gerade einen aus meiner Sicht historischen Raum für jüdische Perspektiven auf Antisemitismus, auf unsere Gesellschaft, auf die Rolle der Sicherheitsbehörden. Vor Ort war ich auch mit den Nebenklageanwältinnen gesprochen und ich gehe tatsächlich davon aus, dass die Richterin gerade wirklich dort auch mit Blick auf den totalen justiziellen Ausfall beim NSU-Prozess, mit Blick auf die Nebenklage und die betroffenen Sichtweisen, dass hier die Richterin am OLG Naumburg tatsächlich gerade versucht, einen wirklichen Raum zu schaffen mit allen ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, die Sichtweisen und die Möglichkeiten des antisemitischen Attentäters zu beschränken. Und ich habe das Gefühl, dass da gerade ein Stück deutsche Rechtsgeschichte geschrieben wird. Das ist schon mein Eindruck. Also die Personen, die sich viel mit solchen Prozessen befassen, sagen, das haben sie so noch nicht erlebt. Also zwei komplett unterschiedliche Settings, wobei es bei dem Prozess eigentlich sozusagen um den Prozess gegen einen Täter geht, gelingt es hier dennoch, die Betroffenenperspektive und die Perspektive der Überlebenden besonders sichtbar zu machen. Im Untersuchungsausschuss, ja, ich kenne jetzt nicht die Liste der Angehörten, aber da geht es natürlich vor allem auch um die Frage der staatlichen Aufarbeitung.
Also in dem Prozess wird Raum geschaffen für die Perspektive von Betroffenen, die Opfer wurden eines antisemitischen Anschlags, der ihrem Leben galt. Antisemitismus äußert sich aber in vielerlei Hinsicht oder auf viele Arten. Und um das zu ergründen oder wie da die Situation in Sachsen-Anhalt ist, da wurde dieser Problembericht Antisemitismus in Auftrag gegeben. Und darauf würde ich gerne jetzt blicken. Der wurde im Februar 2019 in Auftrag gegeben, noch vor dem Anschlag. Was zeichnet sich da für ein Bild in Sachsen-Anhalt?
Ja, also letztendlich können wir sagen, und das ist jetzt auch nicht sonderlich neu oder schockierend oder überraschend, es ist auch ein Prinzip wie in anderen Bundesländern, wo wir diese Studien, diese Befragungen von Betroffenen, also von jüdischen Gemeinden schon durchgeführt haben. Antisemitismus prägt natürlich auch jenseits von so herausgehobenen, extremen, gewaltvollen Taten wie an Yom Kippur den Alltag von Juden und Jüdinnen in Sachsen-Anhalt. Das heißt, wir haben etliche Beschreibungen von den Befragten, die auf Alltagssituationen letztendlich eingehen. Eine Person, die in der Straßenbahn sitzt, also eine Jüdin, und eben hört, wie eine andere Person sich abfällig über Juden äußert. Sie fragt sich dann auch, ist sie jetzt adressiert? Muss ich was tun? Bin ich in der Verantwortung, jetzt hier was zu tun? Niemand anderes tut etwas. Ja? Niemand widerspricht diesen antisemitischen Äußerungen, die letztlich einfach vor sich hin geäußert werden, ohne die Befragte hier zu adressieren. Das sind Erfahrungen, die sie immer wieder macht, die aber ihr Verhalten im Alltag auf eine Art verändern. Ne? Also sie ist permanent, sie beschreibt es so, dass sie permanent in einer Situation ist, wo sie das aushandeln muss, sich dann natürlich auch nach vorne zu wagen, zu sagen, ey, ich bin Jüdin, oder kannst du das bitte sein lassen, Gefahr einzugehen, als Jüdin identifiziert zu werden, ist ein ganz großes Problem. Die meisten, mit denen wir geredet haben, sprechen tatsächlich davon, dass sie ihr Jüdischsein verbergen, dass sie ihre jüdische Identität ins Private verschoben haben, dass sie im Prinzip, wenn es darum geht, was sind ihre Umgangsweisen, dann wird häufig auch ganz schnell über Sicherheitsbedürfnisse gesprochen. Also definitiv waren die Sicherheitsbedürfnisse vor dem Anschlag an Yom Kippur im Argen und auch lange auch schon kommuniziert worden. Ja. Das sind ganz unterschiedliche Situationen. Vielleicht noch zwei Aspekte, die ich hervorheben will. Also auch wie in anderen Bundesländern scheint der sogenannte Post-Shoah-Antisemitismus, der Antisemitismus, der die Erinnerung an die ermordeten Juden und Jüdinnen abwehrt oder der die nationalsozialistischen Verbrechen trivialisiert, scheint der zumindest, was unsere Studie ergeben hat, wir haben polizeiliche und zivilgesellschaftliche Vorfälle und Straftaten ausgewählt, scheint auf Grundlage dieser Zahlen ist der Post-Shoah-Antisemitismus die prägende Form in Sachsen-Anhalt, die quasi am häufigsten vorzufinden ist. Und der andere Punkt ist, dass wir vor allem bei den Betroffenen oder bei den Befragten aus den Gemeinden eine sehr starke Wahrnehmung von israelbezogenem Antisemitismus in den Gesprächen beschrieben bekommen haben. Also, dass sie als Juden und Jüdinnen für das Verhalten Israels verantwortlich gemacht werden, obwohl sie da vielleicht noch nie waren, weil sie keine Verwandten haben, einfach nur, weil sie Juden sind und weil sie sozusagen, weil es hier um den jüdischen Staat geht, ganz unangenehme Situationen, die da mitunter beschrieben werden. Diese Form wiederum geht aus den Zahlen nicht hervor. Was wir aber auch schon aus anderen Bundesländern kennen und was wir einfach darauf zurückführen, dass sowohl Zivilgesellschaft wie auch Polizei eben gerade bei der Form des israelbezogenen Antisemitismus eine ganz große Schwierigkeit haben, den immer als Antisemitismus anzuerkennen, sondern das ist dann eben eine Form der Israelkritik, einer legitimen oder wissen wir nicht genau, wir kennen ja die einzelnen Situationen nicht, aber es ist ein systematisches Problem. Wir sprechen von Wahrnehmungsdiskrepanz in solchen Fällen. Menschen, die direkt von Antisemitismus betroffen sind, deren Wahrnehmung eben nicht in den offiziellen oder zivilgesellschaftlichen Statistiken adäquat abgebildet ist. Und das zeigt sich immer wieder beim Punkt des israelbezogenen Antisemitismus.
Gerade ging es darum, was für ein Bild sich zeichnet, wenn Juden und Jüdinnen in Sachsen-Anhalt befragt werden über Antisemitismus-Erfahrungen. Und da wurde deutlich, dass es vor allem Erfahrungen sind, die alltagsprägend sind, die auch oft unter der Grenze der Strafbarkeit sind, aber nichtsdestotrotz einen großen Einfluss haben auf das Leben von Jüdinnen und Juden in Sachsen-Anhalt. Solche alltäglichen Erscheinungen von Antisemitismus wirken nicht nur einschränkend auf das Leben, sondern sie bieten auch eine gesellschaftliche Grundlage für antisemitische Übergriffe und dann auch den Anschlag in Halle. Da stellt sich für mich die Frage, wie dem begegnet werden kann und von wem, also wie so ein Alltagsantisemitismus politisiert werden kann.
Ja, das ist natürlich eine Königsfrage oder so. Wer darauf eine Antwort weiß, kann sich jederzeit bei mir melden. Das Problem ist ja, dass wir es mit einer gesellschaftlichen Formation beziehungsweise einem Weltbild zu tun haben, Denkweisen, die sind ja jetzt nicht irgendwie in den letzten 10 Jahren entstanden, sondern die haben eine jahrhundertealte Tradition, die sind zum Teil gerade in Sachsen-Anhalt eng auch mit der Kirche verbunden, die sind quasi Teil von einer europäischen christlichen Geschichte. Diese antisemitischen Bilder und diese ablehnenden und identifizierenden, ausgrenzenden Haltungen gegenüber Juden und Jüdinnen. Das heißt, wir werden sicherlich auch in der Zukunft damit zu tun haben, immer auch diese Wandelbarkeit von Antisemitismus darauf reagieren zu müssen, dass er sich halt immer wieder in neuen Wegen seine Funktion zur Ableitung von eigenen Problemen, zur Externalisierung eigener Wahrnehmung, aber auch zur Projektion auf bestimmte als Juden oder Jüdin identifizierte Individuen oder Personen, Strukturen sozusagen anzufinden sein wird. Das heißt, was wir eigentlich nur machen können, wir können aus meiner Sicht haben wir nur die Möglichkeit, eine Situation zu schaffen, in der das, was Sie eben schön zusammengefasst haben als Ergebnis unserer Studie, nämlich das Ausmaß, in dem Antisemitismus den Alltag von Juden und Jüdinnen prägt, hängt natürlich schon in einem hohen Maße auch davon ab, wie stark das gesellschaftliche Umfeld, ob nun an einem Arbeitsplatz, in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder in der Schule des Kindes auch auf antisemitische Tendenzen oder Aussagen reagiert wird. Wenn, so wie in dem beschriebenen Beispiel von der Straßenbahn, wo eigentlich niemand reagiert und die Jüdin dann überlegt, ob sie jetzt was sagen soll, das ist so ein Paradebeispiel dafür, wo ich sagen würde, wenn wir das nicht hinbekommen, wenn das nicht gelingt, quasi schon bei den niedrigschwelligen Formen von Antisemitismus im Alltag Haltung einzunehmen und dagegen vorzugehen, zivilgesellschaftlich, aber natürlich auch wenn Straftaten vorliegen, mit der strafrechtlichen Verfolgung. Klar, wenn das nicht gelingt, dann lassen wir quasi die Betroffenen mit diesen Erfahrungen allein. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Ansatzpunkt. Wir können Antisemitismus eigentlich nicht, werden es nicht überwinden. Wir können nur die Situation für Betroffene vielleicht erträglicher machen und dann vielleicht dazu beitragen, dass eben nicht andauernd das Gefühl ist, sich rechtfertigen zu müssen für ein Verhalten eines Staates, mit dem die Person noch nie was zu tun hatte, noch nie besucht hat, keine Verwandten hat, sich nicht dafür rechtfertigen muss, warum wir an bestimmten Feiertagen keinen Personalausweis, kein Handy bei uns führen. Also das war zum Beispiel eine Kritik an dem polizeilichen Agieren an Yom Kippur, dass die Polizisten die Tragweite und die religiöse Pflicht von Yom Kippur einfach überhaupt nicht verstanden haben. Also es gibt immer wieder Situationen, in denen Menschen daran erinnert werden, dass sie sozusagen Juden und Jüdinnen sind und das dann auch noch zum Teil in sehr negativer Weise. Und das ist, denke ich, so ein Punkt, wo jeder und jede ansetzen kann, um irgendwie was dazu beizutragen, dieses Problem zumindest in Teilen besser verarbeitbar zu machen.
Die Betroffenen zu stärken, das ist ein Ziel, das sich auch aufdrängt, wenn man den Bericht liest, denn da wird deutlich, dass viele Betroffene wenig Zutrauen darin haben, Unterstützung durch Behörden oder außerhalb der jüdischen Community zu erhalten. Mir gegenüber hat eine Überlebende des Anschlags von Halle gesagt, dass angesichts von Untätigkeit von Politik und Gesellschaft Minderheiten selbstbewusst ihren Schutz einfordern müssten. Also auch, dass Antisemitismus in der Gesellschaft offensiv begegnet wird, nicht nur von Betroffenen selbst. Und da frage ich mich, wie kann denn die Sichtbarkeit der Betroffenen und auch ein öffentliches Selbstbewusstsein im Umgang mit antisemitischen Erfahrungen gestärkt werden, vielleicht auch im Hinblick auf die Arbeit von so Beratungsstellen?
Naja, ich meine, das ist ja das, was jetzt auch bald passieren wird. Wir haben ja das auch in Sachsen-Anhalt so eine zivilgesellschaftliche Dokumentation antisemitischer Vorfälle geben wird von vor Ort. Klar, es gibt schon jetzt wahnsinnig aktive zivilgesellschaftliche Akteure, Halle gegen Rechts oder die mobile Opferberatung aus Halle, die sowohl mit Blick auf die Betroffenen, aber auch natürlich mit Blick auf die Dokumentation von antisemitischen Akteuren vor Ort wunderbare Arbeit leisten. Was wir mit dieser systematischen zivilgesellschaftlichen Dokumentation erreichen wollen, ist, dass wir eine möglichst dichte Lagebeschreibung von Antisemitismus kontinuierlich fortschreiben. Also wenn man die Problembeschreibung, die wir jetzt dieses Jahr vorgelegt haben, so ein bisschen als Ausgangspunkt nimmt, dann könnte daran angeknüpft werden, wie sich sozusagen in Sachsen-Anhalt das weiterentwickelt. Natürlich zu den wichtigen Arbeitsprinzipien ist halt so, dass wir als Meldestelle und zukünftig dann eben auch vor Ort durch einen Träger erreichbar sind, über rund um die Uhr erreichbar sind und über die Internetseite, mehrsprachige Internetseite report-antisemitism.de. Und darauf achten, dass eben Betroffene möglichst mit wenigen Angaben und einem geringen bürokratischen Aufwand uns Informationen oder auch Gesuche um Rat übermitteln können und wir eben in kürzester Zeit auf sie zutreten und dann schauen, was jetzt die adäquaten Schritte sind, ob eine Anzeige bei der Polizei in der Situation zielführend ist oder ob man vielleicht brauchen Leute einen juristischen oder einen psychosozialen Rat. Da würden wir dann natürlich an unsere Kolleginnen auch von der mobilen Opferberatung verweisen. Generell machen wir das natürlich so, dass Personen, die jetzt selber weitergehende Beratung wünschen, an die mobile Opferberatung oder auch an OFEC als Beratungsstelle für speziell antisemitische Gewalt mit Sitz in Berlin, an die verweisen. Also wir machen da sozusagen den Zugang und schauen uns die Sachen an und versuchen quasi möglichst umfangreiche Statistiken zu erstellen, aber haben natürlich die ganze Zeit auch mit Betroffenen und Zeuginnen zu tun. Die weitergehende Beratung wird dann aber von den professionalisierten Opferberatungsstrukturen, Antidiskriminierungsberatungen und Anwältinnen übernommen. Und das ist schon, wie uns die Betroffenen auch immer wieder schildern, am Ende eines solchen Vorgangs schon sehr viel, dass sie einfach wissen, sie können sich an uns wenden, wir hören ihnen zu, wir glauben ihnen, wir verstehen auch, was Antisemitismus ist und wir nehmen quasi ihre betroffenen Perspektive oder ihre Perspektive ein und versuchen da empathisch, also treten empathisch auf und versuchen so schnell wie möglich ihnen die Unterstützung zukommen zu lassen, die sie jetzt brauchen und vielleicht nicht genau wissen, wo sie die her haben.
In dem Bericht, da werden so zwei Wege beschrieben, um Antisemitismus gesellschaftlich zu begegnen, oder zwei Wege zeichnen sich da ab. Einmal das, was Sie gerade beschrieben haben, nämlich zivilgesellschaftliche Strukturen wie Meldestellen und Opferberatungen, die zu etablieren und damit dann Betroffene antisemitische Übergriffe melden können. Die werden beobachtet und die Betroffenen werden unterstützt, sich zu wehren. Und auf der anderen Seite gibt es dann Behörden, die durch vielleicht auch die Arbeit der Opferberatungsstellen oder Meldestellen sensibilisiert werden sollen. Und es klang vorhin ja auch schon an, dass das in Sachsen-Anhalt bislang, dass da einiges im Argen liegt mit der Sensibilität der Behörden. Zeichnen sich denn da Reformen ab oder Veränderungen im Verhalten der Behörden in Sachsen-Anhalt?
Das kann ich leider nicht sagen. Wir haben, es gibt jetzt ein umfangreiches Aktionsprogramm zum Thema Antisemitismus, was diese Woche auch vorgestellt wurde. Da sind natürlich auch die Bereiche der Qualifizierung und der Sensibilisierung von Polizei mit drin. Aber das ist jetzt gerade der Anfang. Sachsen-Anhalt steht am Anfang dieser Arbeit und dass jetzt so ein Aktionsprogramm entstanden ist, ist auch ein guter Schritt. Aber es muss jetzt sozusagen ja auch angegangen und umgesetzt werden. Und ich habe das eingangs des Interviews gesagt, also die Äußerungen von Herrn Stahlknecht in den letzten Tagen lassen mich eher zweifeln, dass unter seiner Führung wirklich eine grundsätzliche Wertewandel stattfindet. Wenn ich darf, würde ich nochmal einen wirklich sehr heftigen Bericht aus der Problembeschreibung auch kurz skizzieren. Es geht um wirklich eine negative Polizeierfahrung, die wir berichtet bekommen haben. Ein Mitglied einer jüdischen Gemeinde wurde so gegen 2 Uhr morgens von Polizistinnen benachrichtigt, dass es einen Einbruch in einer Gemeinde gab. Letztendlich wurde dann im Nachhinein auch festgestellt, dass es kein Einbruch war, sondern lediglich ein offenstehendes Fenster in den Gemeindehäusern. Vor Ort sei er dann von den Beamten gebeten worden, nach dem Öffnen der Tür das Gebäude als erster zu betreten. Als er dann entgegnete, dass er erst nach dem Spürhund eintreten wolle, antworteten ihm dann tatsächlich die Beamten, dass der Hund ja 10.000 Euro kosten würde. Der Betroffene fragte, was sein Leben kosten würde und betrat noch von der Aussage schockiert das Gebäude. Alles ist dabei gut gegangen, aber die Erinnerung an dieses Gespräch hat den Betroffenen auch noch Jahre später sozusagen auf unsere Frage, wie das polizeiliche Agieren vor Ort beschrieben werden würde, stark geprägt. Und ich denke, das sind genau diese Situationen, wo ich mir einfach an den Kopf fasse und frage, wie kann es sein eigentlich, was passiert da bei so einem Beamten? Und wie gesagt, da ist viel, viel zu tun. Und ich habe Sorge, dass das, wenn man sich die Aussagen von Herrn Stark nicht in den letzten Tagen anschaut, nicht in aller Konsequenz dann auch verstanden oder auch umgesetzt wird.